In diesem Podcast äußern sich Jugendliche mit ihren authentischen Meinungen. Die Aussagen spiegeln weder die Meinungen und Haltungen der Moderatorin, des Moderators wider, noch die des Jugendreferats Mössingen, welches lediglich das Forum zur Verfügung stellt. Die sprechenden Jugendlichen haben ihre Themen selbst gewählt. Sie und ihre Erziehungsberechtigten sind mit den jeweiligen Endfassungen einverstanden. Ziel ist es, einen möglichst nahen und tiefen Einblick in die vielfältigen zeitgenössischen Lebenswelten von Jugendlichen zu bieten. Dies ist dadurch möglich, dass Sprecherin und Moderatorin in einem vertrauensvollen Verhältnis im Kontext begleitender Jugendarbeit zueinander stehen. Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Heute zu Gast Zoe.
Hallo, ich bin Zoe, ich bin 15 Jahre alt und wir reden heute über psychische Erkrankungen.
Da wir heute dieses sehr ernste Thema haben, möchten wir eine Triggerwarnung vorausschicken. Und zwar sollte das nur jemand hören, der sich auch dazu bereit fühlt. Wir werden Themen haben wie selbstverletzendes Verhalten, suizidale Gedanken, Ängste. Okay, dann steigen wir ein. Zoe, welche psychischen Erkrankungen kennst du denn so in deinem Umfeld?
Also in meinem Umfeld vor allem, so gerade in unserem Alter, Dinge wie Borderline, Depressionen, Angststörungen und vor allem auch Essstörungen.
Aber du würdest sagen, also dass es durchaus auch ein Thema für viele Jugendliche ist.
Ja, vor allem in den letzten paar Jahren ist das sehr stark gestiegen, dass Jugendliche an psychischen Erkrankungen leiden.
Das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Was meinst du? Warum steigt da die Zahl?
Einfach durch die 2 Jahre Lockdown haben die Leute ihre sozialen Kontakte verloren und dadurch sich viele zurückgezogen und durch vieles Nachdenken und Abschottung der Außenwelt kann sowas schnell zu psychischen Erkrankungen kommen. Gerade für Jugendliche, die eigentlich ihr Leben leben sollten, die sich sehr eingeschränkt dadurch gefühlt haben, kommt sowas viel häufiger zustande, wie wenn sie ihre sozialen Kontakte ausleben.
Mhm. Ich habe allerdings den Eindruck, dass es auch davor schon einen Anstieg gab. Also ich glaube, durch Corona bestimmt nochmal befördert. Aber auch davor sind die Zahlen doch wachsend gewesen, oder?
Ja, also ich glaube, das kommt hauptsächlich auch dadurch, dass vor allem auch was Essstörungen angeht, dass natürlich die sozialen Medien viel häufiger und präsenter geworden sind. Und dadurch viele Leute ein ganz falsches Bild davon haben, wie sie sein sollten und wie ihr Leben laufen sollte. Was da auch, wenn man sich viel einredet, dass man nicht gut genug ist, dann fängt die Psyche an, das selber zu glauben. Und das ist viel gefährlicher und stärker, wie man eigentlich denkt. Also vor allem auch in meinem Freundeskreis kenne ich viele, die mit so Problemen zu kämpfen haben.
Und dann ist es so, man sieht da irgendwelche Influencer mit einem perfekten, aufgestylten Leben und bearbeiteten Körperbildern und denkt, den perfekten Körper brauche ich auch, so ganz schlicht ausgedrückt.
Also das ist ein Punkt, aber ich glaube, ein größerer Punkt ist auch dadurch, dass vor allem für Mädchen die Jungs dann dieses perfekte Bild haben, wie eine Frau zu sein haben muss, was schön ist, was das Schönheitsideal entspricht. Und gerade die Jugendlichen heutzutage sind sehr, die verurteilen einen sehr schnell, wenn man mal ein bisschen mehr wiegt oder wenn man zu wenig wiegt, was dann dumme Kommentare mit sich bringt. Zum Beispiel, du bist fett oder du bist ein Stock, du hast nichts an dir dran. Weil viele Jungs, was ich selber auch erlebt habe, die irgendwie nicht ganz so realisieren, dass das erst auch mit dem Alter kommt, dass der Körper sich verändert. Und Mädchen sich dann selber so starke Gedanken drüber machen, ob da vielleicht was dran ist und es dann ändern möchten. Und das beeinträchtigt die Psyche auch sehr, sehr stark nach einer Zeit.
Okay, und du sagst das jetzt, also die Jungs haben da vorgefertigte Bilder über die Mädchen, junge Frauen. Glaubst du, das geht nur so in eine Richtung oder geht es auch in die andere Richtung?
Nein, das geht natürlich auch in die andere Richtung. Bei Mädchen ist es natürlich häufiger, aber bei Jungs ist das genauso, weil die sozialen Medien einfach ein ganz, ganz falsches Bild. Also sie haben halt so ein Ideal, das sieht man eigentlich auf allen Seiten, wenn man die Kommentare mal anguckt, wenn jemand dicker ist, sind die Kommentare scheiße, ist man zu dünn, sind die Kommentare auch scheiße, aber hast du so diesen, das Schönheitsideal, was es heute ist, dann sind die Kommentare natürlich alle perfekt. Und das ist bei Mädchen so, das ist bei Jungs so und bei Jungs ist es halt dieser durchtrainierte Körper, das Dünnsein. Aber auch bei Jungs verändert sich der Körper. Das ist auch normal, dass man mit, keine Ahnung, 14, 15 nicht diesen Körper hat wie ein 20-jähriger Mann.
Ja, und ich meine, das war ja eigentlich schon immer so, aber durch Social Media und durch diese ständige Präsenz ist die These, ist das halt viel stärker. Also vergleicht man sich viel mehr mit einem anderen Alter.
Ja, vor allem, weil desto weiter wir gehen, desto mehr auch viele jüngere Kinder auch schon quasi mit Social Media groß werden. Und das quasi, die wachsen damit auf und lernen das schon direkt ganz, ganz falsch.
Wie könnte man dagegen steuern?
Also ich finde, das machen auch schon viele Leute auf Social Media, die da wirklich bekannt sind und groß sind, eine große Community haben, zeigen, dass sie ihre Bilder bearbeiten oder aufhören, sie zu bearbeiten und auch mal andere Seiten von ihrem Leben quasi zeigen, wie sie eigentlich sind und dass nicht alles so ist, wie sie es auf den Social Medien preisgeben.
Was kann man denn tun, wenn man selbst betroffen ist? Also das ist die Seite derjenigen, die den Diskurs prägen. Und wenn man jetzt selbst betroffen ist, wenn ich jetzt ein falsches Körperschema habe, wie kann ich mir dann helfen?
Also natürlich, wenn man erstmal nur unzufrieden mit sich ist und das dann wirklich ändern möchte, man muss sich natürlich erstmal selber überlegen, ändere ich das, weil ich es möchte oder ändere ich, weil andere es möchten? Und wenn man dann anfängt, das dann wirklich zu ändern, kann es passieren, dass es zu stark wird. Also ab einem bestimmten Grad ist das normal. Es gibt so gut wie jeder Jugendliche, egal ob jetzt Mädchen oder Jungen, versuchen gerade den Körper zu ändern, sodass sie sich selber wohlfühlen. Aber ab einem bestimmten Punkt kann das zu stark werden. Und wenn man das merkt, das ist halt das Problem, dass viele das gar nicht merken, sondern das ab einem bestimmten Punkt einfach nur so von den Außenstehenden mitbekommen. So, ja, du bist ganz schön dünn geworden, du wirst immer dünner, das wird langsam ungesund. Dass man dann wirklich versucht, sich das auch selber einzugestehen und versucht, sich auch Hilfe zu holen, bevor es dann zu kritisch wird. Und auch vor allem mit der Familie drüber reden, also oder mit einer Freundin, der Person, mit der man wirklich über alles reden kann, bei der man sich keine Sorgen machen muss, sich nicht schämen muss, da wirklich mal drüber zu reden, was sehr viel helfen kann, auch das mal von der vertrauenswürdigen Person zu hören oder die Sicht von der Person zu sehen.
Gibt es öffentliche Stellen, an die man sich wenden kann, die dir jetzt spontan einfallen würden? Also Freundin ist ja sicher gut, aber wenn es pathologisch, also krankhaft wird, dann reicht die Freundin vielleicht ja doch auch nicht mehr aus, oder?
Ja, also es gibt im Internet, mir fällt jetzt keine konkrete Stelle ein, aber man kann einfach im Internet, wenn man das selber merkt und sich selber auch Hilfe holen möchte und vielleicht sich auch erstmal informieren möchte, ohne dass die Eltern davon Bescheid wissen, man dann wirklich irgendwie... Es gibt ja Kliniken für essgestörtes Verhalten und sowas, wenn man da erstmal sich so informieren möchte, ohne mit seinen Eltern darüber zu reden, das erstmal für sich machen möchte, da kann man ganz normal im Internet gucken, da werden Hilfestellen angezeigt, da kann man einfach anrufen, die reden mit einem, geben einem Tipps und erklären das alles auch nochmal viel besser, an wen man sich wenden sollte und wie man weitermachen sollte.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis und ja auch völlig anonym. Also das gibt es auch völlig anonymisiert, ja. Zum Unterschied von Jungs und Mädels hast du schon so ein bisschen was gesagt, aber das große Thema psychische Erkrankung, würdest du sagen, dass das gleich verteilt ist im Prinzip oder haben da doch Mädchen mehr damit zu tun?
Also ich finde, also das ist auch eigentlich bewiesen tatsächlich, dass es bei Mädchen viel häufiger auftritt wie bei Jungs. Also die Quote ist bei beiden natürlich gestiegen, bei Mädchen aber viel, viel mehr wie bei Jungs, aber ich glaube, dass das teilweise sogar auch daran, dass der Unterschied so groß ist, dass Jungs sich, glaube ich, viel mehr schämen, könnte man sagen, dafür sich Hilfe zu holen, sich das selber einzugestehen, weil heute das Bild auch so ist, ja, ein Junge darf nicht weinen, das ist, man soll keine Gefühle zeigen, sonst ist man eine Memme. Und ich glaube deswegen, dass für viele Jungs und Männer viel, viel schwieriger ist, sich Hilfe zu holen, wie für ein Mädchen. Und das, glaube ich, deswegen auch die Quote so stark unterschiedlich ist. Also ich denke schon, dass Mädchen mehr damit zu kämpfen haben, aber dass es auch viel mehr Jungs gibt eigentlich, die mit sowas zu kämpfen haben, sich aber nur nicht trauen, sich diese Hilfe wirklich zu nehmen.
Ist auch ganz stark meine Vermutung. Also wenn ich so in Gesprächen bin, auch hier im Umfeld, dann dauert es eine Weile, aber dann hört man auch die Jungs mit ihren Problemen, wo ich mir denke, ein Mädchen mit den gleichen Problemen hätte sich schon längst der Freundin geöffnet oder kennst du irgendwelche Bewältigungsstrategien? Können wir den HörerInnen noch irgendwie mitgeben, was sind so die ersten Dinge? Aber wahrscheinlich ist es auch spezifisch, je nachdem, womit man zu tun hat, ne?
Genau, also gerade jetzt bei Essstörungen, was es ja jetzt gerade aktuell geht, ist es ganz unterschiedlich, weil das erste Ding ist halt, dass viele Leute irgendwie gar nicht wirklich wissen, was Essstörungen sind. Dass sie da ein ganz, ganz falsches Bild davon haben, weil für die meisten einfach eine Essstörung ist, wenn du untergewichtig bist, wenn du viel zu dünn bist. Und genauso, wenn man jemand erzählt, ja, ich habe Magersucht, aber man nicht untergewichtig bist, dann kommen halt auch so Kommentare, du bist aber nicht untergewichtig, du kannst keine Magersucht haben. Und sich da selber erstmal drüber zu informieren, um was eine Essstörung alles umfasst. Weil eine Magersucht ist nicht gleich untergewichtig, sondern Magersucht ist einfach das Verlangen, immer dünner zu werden und aufzuhören zu essen. Und wenn du ein bisschen mehr wiegst und damit gerade erst anfängst, das braucht natürlich auch, bis man untergewichtig ist, langfristig, wenn man sich keine Hilfe holt, führt das natürlich zu Untergewicht. Aber es heißt nicht, dass nur weil du Magersucht hast, ist man untergewichtig. Es gibt ja genauso auch Essstörungen, in denen du nicht aufhörst zu essen. Es gibt ja auch Essstörungen, in denen, also Bulimie, in denen du eine Essbrechstörung, das heißt, du isst, du tust danach selbstinduziert erbrechen. Es gibt genauso Binge-Eating, da isst du viel zu viel, du hast Fressattacken und das ist genauso eine Essstörung, die nicht gesund ist. Und sich da selber erst mal klar zu werden, was ich für eine Essstörung habe und je nachdem zu gucken, natürlich mit sich Hilfe zu holen. Man kann es natürlich auch selber versuchen. Also bei mir persönlich hat das nicht funktioniert. Ich habe dann ganz viel mit meiner Mutter darüber geredet. Also wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, ist das, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Und ansonsten wirklich an so eine Hilfestelle anzurufen oder halt selber zu gucken, irgendwie, wie man das in den Griff bekommen könnte. Aber wenn man wirklich merkt, da führt kein Weg drumherum, sich Hilfe zu holen, sich selber das eingestehen und dann sich auch wirklich Hilfe zu holen, weil das kann gefährlich werden. Und das ist nicht nur für die Psyche schädlich, sondern natürlich auch gesundheitlich. Und deswegen ist es wichtig, sich das selber einzugestehen und sich auch zu trauen, sich Hilfe zu holen, weil das nichts Schlimmes ist.
Thema selbstverletzendes Verhalten. Ist es eine eigene Erkrankung eigentlich oder ist es Symptom einer anderen? Weil das sieht man ja jetzt viel, wenn es warm wird, sieht man ja sehr viele, die sich ritzen.
Also es ist eigentlich keine Krankheit für sich. Also selbstverletzendes Verhalten tritt hauptsächlich so bei Borderline auf. Borderline ist ja eine Persönlichkeitsstörung. Und sich selber zu verletzen ist, also sich quasi, man tut sich selber entstellen. Und es ist eigentlich, wenn du selber, bei Borderline ist es ja so, deine Gefühle sind gar nicht mehr so, wie sie sein sollten, die spielen komplett verrückt und dadurch führt das oft zu selbstverletzenden Verhalten, weil wenn man die meisten Leute, die sich selbst verletzen, fragen, warum hast du damit angefangen, warum machst du das? Viele denken, ja, die Person möchte sich umbringen. Was ich aber sagen kann, auch wenn es hart klingt, wenn eine Person sich umbringen möchte, dann macht sie es und dann tut sie sich davor nicht noch selber entstellen. Das ist eigentlich ab einem bestimmten Punkt, das ist auch bei Depressionen eine ganz starke Wirkung, selbstverletzendes Verhalten, weil bei Depressionen es ja so ist, man verliert die Lust am Leben, man wird ruhig, man fühlt eigentlich gar nichts mehr und ab einem bestimmten Punkt ist es so, dass man irgendwie gar nichts mehr fühlt. So, man ist halt noch da, aber irgendwie psychisch ist man komplett eigentlich schon tot. Und um selber zu wissen, ich lebe noch, es lohnt sich weiterzumachen, tun viele Leute sich einfach selber verletzen. Um das Gefühl zu haben, ich lebe noch, ich spüre diesen Schmerz noch, ich blute noch, ich lebe noch. Was aber auch ein großes Problem ist, dass selbstverletzendes Verhalten eigentlich hauptsächlich mit Ritzen verbunden wird. Selbstverletzen kann alles Mögliche sein, sich selber beißen, sich selber zwicken, aber es kommt immer darauf an, sobald man sich selber Schmerzen zufügen möchte, ist es selbstverletzendes Verhalten. Wenn du dich zwickst, weil, keine Ahnung, du dumm bist, dann ist das kein selbstverletzendes Verhalten. Aber sobald du das wirklich gezielt machst, um dich zu verletzen, diesen Schmerz zu führen, handelt es sich um selbstverletzendes Verhalten. Aber das tritt eigentlich hauptsächlich bei Borderline und Depression. Es ist ein Symptom davon, aber es ist keine eigene Erkrankung.
Also wenn du das so sagst, dann denke ich mir sofort, die Dunkelziffer des selbstverletzenden Verhaltens ist noch viel größer.
Ja.
Und was das auch mit sich bringt als Thema, ist das, was wir ja auch hier immer wieder hören, so dieses, warum ritzt die sich da? Und dann zeigt sie das auch noch, die will doch nur Aufmerksamkeit erregen. Was denkst du darüber?
Also ich denke schon, dass es Leute gibt, die das in irgendeinem Punkt wie Aufmerksamkeit machen. Aber wenn man so weit geht, sowas sich selber zu entstellen und sich selber Schmerzen zuzufügen für Aufmerksamkeit, da kann man das nicht niederreden. Das ist genauso schlimm, weil wenn man schon so weit geht für Aufmerksamkeit, dann hat die Person trotzdem so große Probleme, für die sie aber keine Aufmerksamkeit bekommt, die sie benötigen würde, niemand hat, wo zuhört, wo sich Sorgen macht, dann ist das trotzdem ein Riesenproblem, weil diese Person trotzdem Hilfe braucht. Und das dann zu zeigen, ist eigentlich ein indirekter Hilferuf. Ich brauche Hilfe, ich verletze mich selber, aber mir hört niemand zu. Das ist einfach dieses Verlangen, dann jemand zu haben, wo einem zuhört, diese Aufmerksamkeit bekommen, weil die Person bei irgendwas Hilfe braucht. Das kann ja alles Mögliche sein. Aber wenn zum Beispiel zu Hause ist es ja oft so, dass dass sie kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben und da dann auch diese Aufmerksamkeit gar nicht bekommen, die Eltern ihren Kindern geben sollten, bei dem sie sich gar nicht diese Hilfe holen könnten, dann fangen sie sowas an, zeigen das der Außenwelt, den Außenstehenden, der Hoffnung, sie bekommen da die Hilfe und da diese Aufmerksamkeit.
Und werden dann dafür auch noch oft niedergemacht. Also ich stehe da auch immer fassungslos davor, weil ich mir denke, das zeigt doch ganz eindeutigen Leidensdruck. Was heißt denn dann nur nach Aufmerksamkeit suchen?
Ja.
Nochmal so zur Stigmatisierung. Würdest du sagen, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft gegenüber psychischen Erkrankungen gewachsen ist?
Ich würde sagen, teils, teils. Ich finde, es wird mehr darüber geredet und es ist viel leichter, sich auch Hilfe zu holen und es gibt viel mehr Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Allerdings, so diese Generation von den Jugendlichen jetzt, da kommen wir darauf zurück, dass das ist direkt dieses Aufmerksamkeitsgesuche, was sie denken, warum eine Person sowas macht. Und ich bekomme das selber sehr, sehr oft mit, wenn Leute natürlich, es bleiben Narben, wenn man sich selber verletzt. Und dass Leute daraus wirklich Späße machen. Und da ist die Akzeptanz bei den Jugendlichen sehr, sehr großenteils gar nicht da. Also das ist mir wirklich aufgefallen an mir selber, was ich für Kommentare bekomme, aber auch was ganz, ganz andere Leute für Kommentare bekommen, sowas bekommt man mit. Und das ist eigentlich wirklich traurig, dass man sich über sowas lustig macht, weil ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst, was für eine große Auswirkung das hat und wie gefährlich das werden könnte. Das ist genauso, das ist so verharmlost von vielen Jugendlichen irgendwie. Zum Beispiel, wenn du mal komplett schwarz angezogen bist, dann wird direkt gesagt, ja, geh dich ritzen, du bist ein Emo und so. Es wird einfach Späße draus gemacht, was halt nicht lustig ist. Und da fehlt die Akzeptanz komplett von vorne bis hinten.
Wenn du dir was wünschen könntest von den Jugendlichen und auch von den Erwachsenen und der Gesellschaft, was wäre das in Bezug auf unser Thema?
Erstmal, also von den Erwachsenen aus natürlich, wenn man sowas mitbekommt, erstmal mit der Person zu reden und mit der Person wirklich diese Hilfe anbieten, weil viele Jugendliche einfach diesen Anlauf irgendwie brauchen, sich überhaupt Hilfe zu holen. In meiner Zeit, wo das niemand wusste, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, mir irgendwie Hilfe zu holen. Erst als das irgendwann aufgefallen ist, weil ich immer dünner geworden bin, weil man gemerkt hat, ich ziehe mich zurück. Erst als das dann wirklich zum Gesprächsthema wurde, ist mir klar geworden, das fällt anderen Leuten auf. Es ist ernster, als ich selber dachte, weil man das selber ab einem bestimmten Punkt auch gar nicht mehr wirklich realisiert, was eigentlich mit einem passiert, weil man so tief drinne ist, dass man merkt da gar keinen Unterschied mehr, obwohl es immer schlimmer wird und das ist das Gefährliche daran. Genauso bei einer Essstörung, wenn du immer dünner wirst, man selber sieht das eigentlich gar nicht. Du bist immer gleich und das ist das, was dann gefährlich wird. Und bei Jugendlichen einfach, man kann sich selbst, wenn man denkt, man macht das für Aufmerksamkeit, dass man einfach leise ist. Man kann sich seinen Teil natürlich denken, da kann man nichts dagegen machen. Was soll man dazu sagen, wenn sich eine Person was ganz anderes denkt, was zwar nicht stimmt, aber dann soll die Person sich das für sich behalten und nicht der betroffenen Person so unter die Nase reiben, weil das wirklich viel, viel schlimmer macht.
Ja, ich meine, was ich total auffällig finde, sind Ängste. Also wie die zugenommen haben, und da würde ich tatsächlich einen direkten Zusammenhang zu Corona herstellen. Also so soziale Ängste sind unglaublich verbreitet.
Ja, also ich persönlich habe das auch gemerkt und viele aus meiner Schule habe ich auch gemerkt, dass die sich über Corona, was sowas angeht, ganz, ganz stark geändert haben. Bei mir persönlich war das so, ich war den Corona-Zeiten, ich war ganz normal in der Schule, ich habe wirklich große Menschenmengen geliebt. Ich war richtig gern in der Stadt, in der Schule, das hat mir gar nichts ausgemacht. Und diese 2 Jahre war ich halt, da durfte man sich ja eigentlich nicht mehr treffen, man musste zu Hause bleiben, weil dann eigentlich hatte man ja eine Person und eine Zeit lang ja dann mal 5 Kontaktpersonen. Aber wenn man dann tatsächlich wieder, als ich wieder in die Schule gegangen ist, ich habe das bei meiner Mutter auch gemerkt, als sie wieder arbeiten gegangen ist oder dass einfach alles wieder, diese großen Massen wieder da waren, dass man sich wirklich in diesen 2 Jahren so abgeschottet hat, dass man diese Kontakte gar nicht mehr gewöhnt ist und man dann wirklich sehr, sehr schnell Panik bekommt und diese sozialen Ängste so krass sind, einfach weil man das gar nicht mehr gewöhnt war, weil sonst, man ist damit aufgewachsen, man war eigentlich jeden Tag draußen, Kindergarten, Arbeit, Schule, überall war man ja mit Menschen eigentlich in Verbindung. Und in diesen 2 Jahren war das einfach nicht so. Und das hat das sehr, sehr stark beeinflusst bei so vielen, weil das, es hat einfach gefehlt. Und dann da wieder reinzukommen, ist für so viele Leute so unfassbar schwer.
Ich weiß nicht, ich habe die Hoffnung, dass das dann wieder eine Zeit braucht, aber man sich dann auch wieder daran gewöhnt.
Also ich denke schon, dass es Leute gibt, die sich daran wirklich wieder gewöhnen können, da wieder reinkommen. So immer langsamer, aber es ist natürlich auch eine psychische Erkrankung und es dann wirklich auch sein kann, man braucht dafür Hilfe. Es gibt auch, das größte Problem ist gerade, dass man sich unter so vielen Kontakten, dadurch, dass man sich nicht wohlfühlt, da bekommt man Panik. Also eine soziale Störung ist Teil einer Angststörung. Angststörung ist ja auch ein sehr großer Überbegriff, da fließt ja auch mehrere Sachen mit ein. Und die soziale Angst ist halt ein Teil davon und das kriegt man einfach so auch nicht weg. Und je nachdem, wie stark die soziale Angst ist, kommt da natürlich auch mehr dazu. Kann natürlich zu Panikattacken unter anderem auch führen. Und wenn das wirklich so stark ist, kann man sich halt auch gar nicht mehr konzentrieren. So gerade, wenn man in der Schule sitzt, das war bei mir am Anfang ganz schlimm, dieses sich zusammenzureißen, wirklich nicht anfangen zu heulen. Und dann hat man gar nicht mehr den Nerv, sich für irgendwas anderes zu konzentrieren. Und da braucht man dann ab einem bestimmten Punkt, wenn man merkt, das wird nicht besser. Und man sich wirklich so stark damit quält, sich da reinzusetzen. Nur, dass man da ist, die Schule zum Beispiel, ist ja einfach das und du sitzt da drin, du lernst. Aber in dem Moment kannst du nicht lernen, weil du kannst nicht aufpassen. Dass man sich da wirklich Hilfe holt, da gibt es viele Varianten. Es gibt im schlimmsten Fall natürlich auch Medikamente, stärkere Medikamente. Es gibt aber auch einfach ganz normales pflanzliches Zeug, mit dem man anfangen könnte, wenn es nicht so stark ist. Und einfach Gespräche, das bringt so, so viel. Also wenn man merkt, das wird nicht besser, dann sollte man sich wirklich Hilfe holen, weil dann wird das nach mehreren Wochen und Monaten wahrscheinlich auch nicht mehr besser. Und so lange zu warten, das bringt auch nichts, weil in der Zeit versäumt man so, so viel, was man nicht versäumen sollte. Und dann wird das auch nicht leichter, da wieder reinzukommen.
Und kann ja auch chronifizieren, ja. Deswegen so früh wie möglich ist natürlich, so früh wie möglich erkennen und dann gegenlenken, ja.
Ja.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Zoe.
Gern geschehen.
Wir gehen jetzt raus und lassen es uns gut gehen und feiern die 2. Folge. Ciao, ihr da draußen. Eine Übersicht an Hilfsangeboten findet sich auf der Seite werhilftweiter.de, ebenso auf der Stadtseite www.mössingen.de/prävention. Beide Seiten sind im Beschreibungstext verlinkt.